Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich grüße Sie herzlich mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes. Unser Glaube ist der Sieg, den die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, den die Welt überwunden hat. Der 1. Johannesbrief will uns in unserem Glauben an Jesus Christus stärken. In einer Welt, in der wir Menschen an unsere persönlichen Grenzen kommen. Oft werden wir vom Zeitgeist oder von gesellschaftlichen Pflichten bestimmt. Aber wir dürfen und wir sollen das Dunkel mit Licht, Hass mit Liebe und Lüge mit Wahrheit und Unrecht mit Recht beantworten, gerade in den heutigen politischen unruhigen Zeiten. Und Gott gibt uns die Kraft dafür. Unsere Aufgabe ist es dabei, an Gott festzuhalten, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, indem wir Jesus Christus bekennen, hier im Stadtteil und hier in Wuppertal und darüber hinaus. Wir hören gleich noch mehr davon. Vielen Dank schon mal an alle, die alles so wunderbar vorbereitet haben heute Morgen für diesen Gottesdienst. Und großen Dank an das Musikteam, das uns begleitet, und auch an die Technik. Predigen wird heute für uns Volker Dalli. Volker Dalli, manchen ist er vielleicht gar nicht bekannt, er ist Gemeindeglied bei uns. Er ist der Generalsekretär der Vereinigten Evangelischen Mission, der VEM. Die Gemeinde ist ja auf ganz unterschiedliche Weise mit der VEM verbunden. Auch die Jugendarbeit, worüber manche unserer Jugendlichen nach Afrika und nach Asien gegangen sind für ihr FSJ. Ich würde Sie mal bitten, Herr Dalli nach vorne zu kommen. Dann sehen wir auch ein Gesicht. Das ist Herr Dalli, Generalsekretär der VEM. Ich wollte Sie mal fragen, die VEM ist uns ein Begriff, aber was tut eigentlich ein Generalsekretär?
Ja, das werde ich oft gefragt. Ich sage dann scherzhaft meistens, der Generalsekretär macht all das, was die anderen nicht machen wollen. Also viele unangenehme Dinge, wenn es zu Konflikten kommt zwischen Parteien, dann ist der Generalsekretär gefragt. Die VEM ist eine Gemeinschaft von Kirchen und den von Bodenschwingschen Anstalten, also 38 Kirchen in 12 verschiedenen Ländern in Asien, Afrika und in Deutschland. Und als Generalsekretär ist es so die Aufgabe, im Gespräch mit den Interessen der jeweiligen Mitgliedskirchen zu sein, um zu schauen, was wird wo gebraucht. Das ist auch der Grund, warum ich nicht ganz so oft hier bin. Bei 38 Kirchen in 12 Ländern bedeutet das relativ viel Reisetätigkeit. Und wenn ich hier bin in Wuppertal, dann bin ich gerne als Gemeindeglied da und habe darum gebeten, predigen ja, aber ganz, ganz selten, weil ich das oft genug woanders tue, aber ich mache das natürlich gerne auch heute. Fragen Sie ruhig nachher beim Kirchencafé, ist auch noch ein Vorstandsmitglied hier von der VEM, sehe ich eben, Dr. Jochen Motte, den können Sie auch fragen. Wir haben 5 Abteilungen oder 5 Gebiete, in denen wir arbeiten. Herr Dr. Motte ist zuständig für das Gebiet Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Dann haben wir ein Gebiet Entwicklungsarbeit, Partnerschaftsarbeit, Diakonie und in diesen Gebieten und Evangelisation, Mission natürlich, in diesen Gebieten sind wir tätig mit unseren Mitgliedskirchen.
Und es ist schön, dass Herr und Frau Dalli, also Sie wohnen bei uns in der Gemeinde, sind Gemeindeglieder und arbeiten bei uns ehrenamtlich mit. Vielen Dank, auch dass Sie heute für uns predigen. Haben Sie denn einen Gedanken zu der Predigt aus Josua 2 für uns?
Na, im Grunde haben Sie das ja auch schon zusammengefasst. Ich könnte jetzt wieder gehen, könnte ich sagen. Aber nein, das ist nicht Sinn der Sache. Als ein Gedanke vielleicht, wenn hinterher das Bewusstsein da ist, dass jede und jeder wichtig ist im Plan Gottes und eine Aufgabe hat. Und das am Beispiel der Rahab, das wäre Schön, wenn Sie das mitnehmen.
Okay. Gut. Dankeschön. Ja, dann noch unsere Heckinghauser Frage. Gibt es jemanden, der heute Geburtstag hat, dem wir ein Ständchen singen können? Heute nicht. Letzte Woche hatten wir Geburtstagskinder. Dann wollen wir aber jetzt Gott loben. Bitte? Gott loben mit unserem ersten Lied, Tu mir auf die schöne Pforte aus EG 166.
Gemeinsam sprechen wir den Psalm 138. Dazu fängt die rechte Seite an und die linke Seite nimmt die gelb hinterlegten Spruch. Ich fange mit der rechten Seite an. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Wenn ich dich anrufe, so hörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Gemeinsam bete ich weiter. Lieber Vater, Sonntag, du hast uns eingeladen. Zu dir dürfen wir kommen, wie wir sind. Mit der Sprachlosigkeit über die Geschehnisse der vergangenen Woche, mit der Bewunderung für Menschen, die sich einsetzen, mit dem Staunen über deine Welt, und mit den Ängsten, die es uns so schwer machen, all das legen wir vor dich hin und bitten dich, lass uns zur Ruhe kommen. Lieber Vater, dir vertrauen wir uns an. Gemeinsam singen wir.
Thank you.
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott in der Höhe. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Amen. Gemeinsam singen wir weiter.
Thank you.
Die Lesung aus Josua 2, die Verse 1 bis 21, sind auch gleichzeitig der Predigttext von heute. Ich lese aus der Guten Nachricht. Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Männer auf die andere Seite des Jordans und befahl ihnen: Erkundet das Land dort drüben und besonders die Stadt Jericho. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Prostituierten namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Noch am selben Abend wurde dem König von Jericho gemeldet, dass israelitische Kundschafter in die Stadt gekommen waren. Sofort schickte er Wachleute zu Rahab und befahl ihr: Gib die beiden Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um unser Land auszuspionieren. Rahab versteckte die beiden auf dem flachen Dach ihres Hauses unter einem Haufen von Flachs und sagte zu den Wächtern: Ja, es waren zwei Männer bei mir, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor geschlossen wurde, haben sie die Stadt wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gegangen sind. Aber wenn ihr schnell hinterherlauft, könnt ihr sie noch einholen. Die Wächter nahmen sofort die Verfolgung auf und liefen bis an den Jordanübergang. Das Stadttor wurde wieder hinter ihnen geschlossen. Noch bevor sich die beiden Kundschafter zum Schlafen zurechtgelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch, sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige, Sihon und Og, besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Ich bitte euch, schwört mir bei ihm, dass ihr an meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Beweist mir eure Treue durch die Tat. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Hausgenossen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Die Kundschafter antworteten ihr: Der Herr soll unser eigenes Leben von uns fordern, wenn einem von euch etwas geschieht. Aber ihr dürft niemandem sagen, dass wir hier waren. Dann werden wir dir Treue erweisen und dich und deine Angehörigen verschonen, wenn der Herr uns dieses Land gibt. Rahabs Haus war unmittelbar an die Stadtmauer gebaut. So konnte Rahab die beiden Männer an einem Seil aus dem Fenster die Mauer hinunterlassen. Dabei sagte sie zu ihnen: Geht zuerst ins Bergland und versteckt euch dort, damit ihr nicht euren Verfolgern in die Hände lauft. Wartet 3 Tage lang, bis sie die Verfolgung aufgegeben haben. Dann könnt ihr unbehelligt in euer Lager zurückkehren. Zum Abschied sagten die Kundschafter: Wir haben dir geschworen, dass du verschont werden sollst. Hör zu, was du tun musst. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns hinuntergelassen hast, und nimm deine Eltern, Geschwister und alle anderen Verwandten zu dir ins Haus. Keiner darf es verlassen. Wer hinausgeht und getötet wird, ist selbst daran schuld. Wir übernehmen dafür keine Verantwortung. Wenn aber einer drinnen im Haus umgebracht wird, trifft die Schuld uns. Du darfst aber nichts verraten, sonst sind wir nicht mehr an den Eid gebunden, den wir dir geschworen haben. Gut, sagte Rahab, so soll es sein. Als die Kundschafter gegangen waren, band sie die rote Schnur ans Fenster. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Halleluja.
wollen zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Alexandra, hast du auch? Ja, wir haben ganz herzlich zu danken für die Kollekte von der letzten Woche. Das Sammelergebnis waren 599,23 €. Während des folgenden Liedes wollen wir auch wieder sammeln für die Eingangskollekte und auch am Ausgang sammeln wir. Es gibt einen Grund, warum die Alexandra und der Volker Dalli hier stehen. Wir sammeln nämlich am Eingang für das Café Johannis. Alexandra, was kannst du uns dazu sagen?
Boah, was habe ich lange überlegt, was ich heute sagen kann, weil ich weiß ja, dass hier so viele Leute sitzen, die das Café Johannis gut kennen. Und deswegen ist es mir wichtig, heute nochmal so eine neue Facette vielleicht zu zeigen. Und ich bin auch ganz berührt von dem Wochenspruch. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mir passiert das ganz oft, wenn ich zu Fuß zur Arbeit gehe, ich komme in der Spielhalle vorbei, ich sehe die Jägermeisterflasche im Eingang liegen. Ich drehe mich um und denke, ja, bitte, lass uns heute auch wieder ein Stück weit die Welt überwinden im Café Johannis und helfen, dass das anders wird. Die Facette ist die Arbeit mit Kindern. Wir haben jetzt das Café Jojo, eine Kindergruppe, aufgemacht mit Ehrenamtlichen hier aus der Gemeinde und aus der Grundschule. Wir wenden uns den Kindern im Stadtteil zu, die wenig Anbindung ansonsten haben. Ein kleiner Junge kommt zur Gruppenstunde, springt aus einem Paketauto raus, sage ich zu ihm, wo ist dein Bruder? Sagt er zu mir, wir sind gerade nicht zusammen, wir sind nicht zu Hause. Kommt er rein, wir haben die Spielzeit, dann kommt er wieder zu mir und sagt, sag mal Alexandra, ist das hier ein richtiges Café? Ja, sage ich. Sagt er, bist du dann sonst auch hier, wenn wir nicht hier spielen? Ja, sage ich. Und dann sagt er, das ist gut, dass ich das weiß. Dafür ist das Café Johannis da und ja, wir brauchen Geld. Wir sind finanziert durch das, was wir erwirtschaften, mit ganz vielen ehrenamtlichen Helfern. Das ist unser größter Schatz. Wir werden unterstützt vom Förderverein. Wir bekommen auch Mittel von der Landeskirche für die Arbeit mit Langzeitarbeitslosen. Und trotzdem freue ich mich, wenn auch Sie die Arbeit von uns unterstützen und bedanke mich sehr herzlich.
Ja, der Heilige Geist weht, wie er will. Als wir die Kollekte für den Ausgang bestimmt haben, da wussten wir nicht, dass Volker Dalli heute predigen wird. Wir sammeln aber am Ausgang für ein Projekt der VEM.
Ja, und ich habe das auch erst heute Morgen erfahren, dass gesammelt wird für ein Projekt im Nordwesten des Kongo. Und genau in dieser Kirche, für die die Kollekte bestimmt ist, bin ich im August gewesen. Es geht um Frauenprojekte in der Landwirtschaft. Eine Reihe von verschiedenen Frauenprojekten führt die Kirche Christi im Kongo dort durch. Eins beispielsweise mit Kriegswitwen. Durch die Bürgerkriege im Kongo sind viele Witwen, die dann eine Grundversorgung brauchen. Eins dieser Projekte, da kommen Frauen zusammen, leben gemeinsam, 25 ungefähr, und entwickeln eine Landwirtschaft zur Selbsterhaltung. Das hat sich so gut entwickelt, dass sie inzwischen auch eine Fischzucht betreiben und mit dem Erwerb oder mit dem Erlös daraus weitere Frauen aufnehmen können. Dieses Projekt ist eins davon. Ein anderes ist, da geht es um eine Mais, also zum Essen, nicht als Futtermais und auch nicht als Heizungsmais, sondern Mais zum Essen angebaut wird. Jedes Mitglied dieser Gruppe hat 1 Hektar Land bekommen. Es sind insgesamt 9 Leute, aber 10 Hektar Land. Und man hat gesagt, der 10. Hektar, den bestellen wir auch mit für die Arbeit unserer Kirche im Bereich Evangelisation und Mission. Ein drittes Projekt, das ich nennen möchte, ist auf einem kleinen Dorf, auch im Nordwestkongo. Das sind Gebiete, wo man eigentlich nur noch mit dem Boot hinkommt. Mit einer Piroge muss man 2 Tage mit so einem kleinen Boot über den Fluss fahren, um dort anzugelangen. Ich hatte nun, weil ich nicht unbedingt 4 Tage Reisezeit habe, das Privileg, mit der Mission Aviation fliegen zu können, also wo man dann auf so einer Piste landet. In dieser Region wird Landwirtschaft erst entwickelt. Es ist Urwald, tropischer Regenwald. Die Menschen waren gewohnt, ihr Essen zu suchen, irgendwo im Wald. Mit der Veränderung der Gesellschaft, zunehmender Bevölkerung, wird das so nicht mehr dauerhaft gehen. Und da wird Landwirtschaft entwickelt. Man lernt die Methoden, um den Menschen vor Ort eine dauerhafte Ernährungssicherung zu ermöglichen. Das sind 3 Beispiele. Es ist tatsächlich ein Glücksgeschenk, dass es ausgerechnet heute hier Kollekte ist und ich gerade im August dort gewesen bin und diese Projekte kennenlernen konnte. Ja.
Vielen Dank. Da bitte ich um Ihre Gaben für diese beiden Projekte. Dann wollen wir jetzt beim folgenden Lied für das Café Johannes sammeln und am Ausgang dann für diese Projekte der VWM. Wir singen das Lied 346.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben den Predigtext vernommen aus dem Buch Josua, Josua 2, die Erzählung über die Kundschafter in Jericho. So ist sie in der Lutherbibel überschrieben, wahrscheinlich weil man das Kapitel nicht überschreiben wollte, die Prostituierte von Jericho. Da hat man schon mal in der Überschrift eine Zensur versucht. Warum ist dieser Text nun Predigttext geworden? Also ich habe den nicht ausgesucht, es ist der vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag. Den hat es früher nicht gegeben. Es gab eine Neuordnung der Predigttexte in den deutschen Kirchen und man hat gesagt, mehr alttestamentliche Texte sollen vorkommen und unter anderem kam dann dieser Text, Josua 2. Als ich gefragt wurde, ob ich hier predige an diesem Sonntag, wurde ich darauf hingewiesen, ist nicht so ein ganz gefälliger Text, ich dürfe auch als Gast gerne etwas anderes nehmen. Ich habe aber beschlossen, bei dem Text zu bleiben. Und glaube oder hoffe, herausgefunden zu haben, was die Weisheit dahinter war, diesen Text zu nehmen. Beginnend damit, dass die Rahab im Neuen Testament dreimal vorkommt. Gleich im 5. Vers im Matthäusevangelium kommt die Rahab vor. Ein Text, den Sie vielleicht alle mal gelesen haben, der aber auch wieder nicht so ganz spannend ist auf den ersten Blick, weil es ist der Stammbaum Jesu. Und da heißt es, Salmon zeugte Boas mit der Ruth, mit der Rahab. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai und so weiter und so weiter. Also diese Geschichten. Und die Rahab wird da genannt. Sie wird noch an zwei anderen Stellen genannt. Auf die komme ich später noch einmal. Also im Stammbaum Jesu. Und da finden sich erstaunlicherweise vier Frauen mit einer gewissen anrüchigen Geschichte, könnte man sagen, in diesem Stammbaum, beginnend mit der Tamar. Vielleicht sollte auch die Tamar mal Predigttext sein, weil die Tamar hat ihren Schwiegervater mehr oder weniger ins Bett gelockt, weil sie brauchte Nachkommen. Auch nicht so ganz sauber, die Geschichte, aber sie steht im Stammbaum Jesu. Dann haben wir die Rahab, über die wir hören werden, und die Ruth. Die Ruth, eine Fremde, sie kam gar nicht aus dem Volk Israel. Auch sie findet sich im Stammbaum. Bathseba findet sich im Stammbaum, die mit David ein Verhältnis hatte. Ob David sie vergewaltigt hat oder ob das freiwillig geschah, ist nicht so ganz klar. Aber es spricht vieles für die Freiwilligkeit der Bathseba in dieser Geschichte. Und die Maria selbst, die Jesus zeugt, ist für einen Menschen aus der säkularen Welt vielleicht auch nicht so eine ganz einfache Figur. Die Männer übrigens sind nicht viel besser im Stammbaum Jesu. Der Jakob wird da genannt, der ist ein Halunke, das wissen wir, er trotzt dem Erstgeburtssegen jemanden ab. David ist da drin als der Ehebrecher, Salomo hat 800 Frauen oder noch mehr, also auch diese Männergenealogie scheint nicht so ganz sauber zu sein. Aber all diese Menschen sind wichtig. Sonst stünden sie nicht dort. Und so ist es auch mit der Rahab. Wer ist nun die Rahab? Wir haben es gehört, in der guten Nachricht steht deutlich, sie ist eine Prostituierte. In der Lutherbibel steht eine Hure, manche versuchen es zu schönen und sagen eine Dirne. Und es gibt tatsächlich Bibelübersetzungen, in denen steht drin, sie hatte ein Gasthaus. Da war es einigen Übersetzern offenbar zu viel des Guten. Nun, diese Hure Rahab lebt an der Stadtmauer, auch das haben wir gehört. Und von der Archäologie wissen wir, es gibt tatsächlich solche Wohnungen innerhalb der Mauer, sogenannte Kasemattenmauern, die gibt es übrigens auch in Deutschland, Kasemattenmauern. Aber da sind Wohnungen drin und die Hure Rahab hat eine dieser Wohnungen, die ist offensichtlich auch ihr Geschäftshaus. Und die beiden Spione der Israeliten gehen in dieses Haus hinein, um dort zu übernachten, heißt es. Ich bitte Sie. Also auch das ist sicherlich schon wieder geschönt, wir wissen es aber nicht. Aber wenn ich hier zu Fuß die Heckinghäuser Straße gehen würde, Richtung meinem Arbeitsplatz, da kommt auch ein Bordell unterwegs auf der Strecke, ich würde möglichst sehen, dass ich nicht vor dieser Tür von irgendjemandem gefunden würde, weil es schickt sich so nicht in unserem Leben. Aber die beiden gehen dort rein, wir wissen übrigens nicht, wie die beiden heißen. Wir wissen, dass Rahab hat einen Namen und Josua hat einen Namen in dieser Geschichte und die beiden Amoriterkönige, die überwältigt wurden. Aber die Späher selbst sind namenlos. Also sie gehen in das Haus der Dirne, ein Haus am Rand der Stadt. Und im Verlauf der Geschichte erfahren wir noch ein bisschen mehr über die Rahab. Sie ist offenbar eine Alleinerziehende, es wird von keinem Mann berichtet, und sie sorgt sich um ihre Familie und sie scheint auch noch einen Erwerb zu haben, weil sie versteckt die beiden Männer unter Flachsstängeln auf ihrem Dach. Also hat sie neben der Prostitution noch einen anderen Erwerb, aber es wird überhaupt nicht gewertet in dieser Geschichte, was die Rahab denn dort tut, sondern es wird schlicht und ergreifend benannt. Sie wohnt, geradezu bildlich gesprochen, am Rande der Gesellschaft, eben in dieser Stadtmauer, offenbar auch in der Nähe des Tores, wenn sie mitbekommen kann, dass das Tor auf- oder zugemacht wird. Was tut die Rahab in unserer Geschichte? Sie geht ihrem Geschäft nach. Deshalb empfängt sie zwei Kunden. Und diese beiden versteckt sie vor den Häschern des Königs. Weil der König hat erfahren, da kommen Spione, unsere Stadt ist bedroht, aber Rahab versteckt ihre Kunden und sie fordert ein Versprechen von den beiden ein für das Verstecken. Sie fordert die Zusage der Rettung, wenn es denn zur Eroberung Jerichos kommt. Und die beiden Spione geben dieses Versprechen mit einem symbolischen Akt, soll sie ihr Haus kennzeichnen mit einem roten Faden. Diese im Grunde genommen einfache Geschichte wird zu einer Symbolgeschichte des Glaubens. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, es ist eine Nicht-Israelitin, es ist eine Fremde und es ist eine Frau, die einen anderen Glauben hat, die genau das Richtige in dieser Geschichte tut. Das macht sie so spannend. Was kann ich dann von dieser Frau lernen, von der Rahab? Ich persönlich finde erstaunlich den Mut, den sie hat. Da kommen die Häscher des Königs und suchen nach den beiden und sie sagt, die sind nicht mehr hier, die haben das Haus verlassen. Sie weiß sehr wohl, dass sie da sind, sie sind versteckt unter Flachsstängeln, also unter einer Art von Stroh in diesem Fall. Und sie sagt, nein, die sind nicht mehr hier. Sie tut das Nötige, sie tut das Richtige in dieser Situation, auch wenn es unbequem und höchst gefährlich ist. Weil wenn die das Haus durchsucht hätten und die gefunden hätten, wäre mit Sicherheit auch Rahab umgebracht worden. Ihr ist es wichtiger, unmittelbar zwei Menschenleben zu schützen, als darüber nachzudenken, welche Folgen kann es haben. Auch gegen Staatsinteressen zwei Menschenleben schützen. Dass Menschenleben die höchste Priorität haben, darin sind sich die Kirchen heute einig. Deshalb gibt es in Zukunft das Schiff der EKD zur Seenotrettung im Mittelmeer, weil jedes Menschenleben ist schützenswert. Und da gibt es nicht zu diskutieren darum, was das auslösen könnte oder welche Folgen es haben könnte, sondern es geht darum, hier muss Leben geschützt werden. In der vergangenen Woche haben wir tragisch erlebt, wohin es führt, wenn Hassreden zunehmend auf fruchtbarem Boden fallen, dass Menschen in unserem Land wieder erschossen werden. Rahab tut das Nötige auch gegen staatliche Interessen. Sie tut es, weil sie Vertrauen hat in die Kraft Gottes, eines Gottes, der ihr noch gar nicht bekannt ist zu diesem Zeitpunkt. Aber sie vertraut darauf, weil sie davon gehört hat. Und das macht sie so wichtig in dieser Geschichte, dieses große Vertrauen. Was macht sie noch? Sie erkennt Unrecht. Dass die Häscher ohne vernünftigen Grund erst einmal vom König gesucht werden, mit der Androhung, sie umzubringen, ist für sie kein vernünftiger Grund, sie zu verraten. Sie erkennt Unrecht. Und auch dazu sind wir aufgerufen, Unrecht zu erkennen und es auch beim Namen zu nennen. Unrecht, das in unserem Land geschieht, Unrecht, das in unseren Dörfern, Städten passiert oder auch in der eigenen Kirchengemeinde, wo wir es erkennen. Unrecht landesweit, wir haben eingangs davon kurz gehört, von der schwierigen Situation ist überall zu erkennen. Seit dem Mauerfall, und das haben wir gefeiert auch, 30 Jahre Mauerfall, seit dem Mauerfall gibt es 169 Morde mit rechtsextremistischem Hintergrund in unserem Land. Das ist Ergebnis dessen, dass Unrecht nicht mit Namen genannt wurde. Da gilt es, Einhalt zu gebieten. Und was macht Rahab? Sie hilft den unmittelbar Bedrohten. Das heißt, auch wir sind berufen, den Menschen zu helfen, die unmittelbar bedroht sind. In vielen Kirchengemeinden hat sich das in der Form des Kirchenasyls geäußert, wo Menschen aufgenommen wurden. Es gilt auch da für mich, zumindest wo ich Menschen kenne, die aus diesen Ländern kommen, wie beispielsweise dem Kongo oder den Philippinen, wo Krieg an der Tagesordnung und Bürgerkrieg an der Tagesordnung steht, dass diese Menschen selbstverständlich ein Asylrecht haben, auch wenn es nicht staatlich anerkannt ist und unsere deutsche Abschiebepolitik was anderes dazu sagt. Unrecht erkennen und den Bedrohten helfen, das macht die Rahab und deshalb wird sie zum Vorbild. Sie wird nicht zum Vorbild wegen ihrer Abstammung, weil sie stammt nicht aus dem Volke Israel. Sie wird nicht zum Vorbild wegen ihrer Herkunft. Sie ist nicht eine Auserwählte. Sie wird auch nicht zum Vorbild wegen des Glaubens, den sie eigentlich hat. Und sie wird ganz bestimmt nicht zum Vorbild wegen ihres Ansehens als Prostituierte. Sondern sie wird zum Vorbild, weil sie Zeugnis gibt. Weil sie mutig ist, mutig eintritt für andere. Und sie wird zum Vorbild, weil sie handelt. Nicht nur denkt und redet, sondern weil sie etwas tut. Das lässt sie zum Vorbild werden. Und deswegen wird sie auch im Neuen Testament an anderer Stelle mehrfach genannt. Zum Beispiel im Jakobusbrief. Im Jakobusbrief heißt es, desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch ihre Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einen anderen Weg hinaus? Sie hat etwas getan. Sie hat bezeugt, dass Gott der Herr ist, aber sie hat auch das getan, was von ihm gefordert wird. Sie hat Menschen gerettet. Oder im Hebräerbrief. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht um mit den Ungehorsamen, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Sie wird deshalb zum Vorbild, weil sie im Geiste der Liebe Gottes gehandelt hat und Menschen schützt, im Auftrag auch Gottes. Die Stadt Jericho wurde wieder verschlossen, heißt es in der Geschichte. Geradezu symbolhaft finde ich dieses Verschließen, wenn wir in der Politik bei uns über Sicherung von Außengrenzen reden, wo wir selbst vor 30 Jahren eine Mauer eingerissen haben und diese nun wieder aufbauen und Stacheldraht in unseren Köpfen errichten. Das darf nicht sein und die Hure Rahab ist ein gutes Beispiel für mich, weil Vorurteile werden überwunden. Gott hat vollkommen andere Moralvorstellungen, als wir sie haben. Daran müssen wir uns gewöhnen. Wir sollten nicht darüber diskutieren, ob ein Mensch es wert ist aufgrund seines Lebenswandels oder seiner persönlichen Einstellung, sondern jeder Mensch ist es wert, zu leben, wo er möchte. Die Hure Rahab, eigentlich jemand, über den man schnell vielleicht hinwegsehen würde, so wie Bibelübersetzer es versucht haben. Aber hier ist jemand, der im vermeintlichen Leumund ganz nichtig ist, zur wichtigsten Person geworden. Eine Person, die dann auch die Geschichte beeinflusst hat, die Geschichte des Volkes Israel. Wir als Mitglieder dieser Kirchengemeinde sind mit dem, was wir tun, hineingerufen auch in diese Geschichte Gottes. Auch wir haben eine Aufgabe. Wir können Teil dieser Geschichte sein. Ja, wir sind es. Gott traut es uns zu. So wie er es der Rahab zugetraut hat, so wie er es den Spähern zugetraut hat oder den anderen, die dann in einem Namen mit Rahab genannt werden. Im Jakobusbrief ist es Abraham, im Hebräerbrief sind es Mose, Josef, Noah und andere mehr. Teil dieser Geschichte Gottes dürfen wir sein. Er gibt uns die Kraft dazu. Und in dieser Kraft, hoffe ich, kann jede und jeder von uns in die neue Woche gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir haben noch ein paar Informationen für Sie. Heute Abend um 18 Uhr hier Anbetungsgottesdienst. Nächste Woche Sonntag wieder zur gewohnten Zeit Gottesdienst hier mit Christian Höhne. Und das Besondere ist, wir feiern Abendmahl und die Goldkonfirmanden sind eingeladen. Wir haben dann zwar Ferien, Herbstferien, aber es wird trotzdem Kindergottesdienst stattfinden. Bitte sagen Sie es weiter. Der Kindergottesdienst nächste Woche ist mit einem gemeinsamen Frühstück. Vielleicht ist das ja ein besonderer Anreiz für die Kinder. Dann soll ich von der Hildegard vom Bauer danken und grüßen. Sie sehen diesen Stuhl. Den hat sie letzte Woche schon vorgestellt. Wir haben neue Stühle. Sie haben es bestimmt schon gemerkt an Ihrem Rücken, wie gut Sie sitzen. Wir haben uns diese Stühle was kosten lassen und hoffen, dass wir so ein bisschen was dazu bekommen von Ihnen, von uns allen. Und letzte Woche sind tatsächlich schon, herzlichen Dank, 120 Euro zusammengekommen. Einen Stuhl haben wir fast schon zusammen. Dann lässt Sabine Schmitz ausrichten, dass von dem Erntedankgottesdienst noch ganz viele Kastanien draußen liegen und nehmen Sie sich ruhig gerne davon mit. Dass die Alexandra wollte noch was sagen, ne? Zu einer kulinarischen Weltreise im Café Johannis.
Da bin ich wieder und ich habe noch eine Facette mitgebracht, und zwar das Thema Ernährung. Die Karin Mann und ich, wir haben vor einiger Zeit gesagt, es war schon im Frühling, Welternährungstag ist am 16. Oktober jedes Jahr. Es gibt einen Fokus darauf, wie ernähren wir uns eigentlich weltweit. Und wir haben überlegt im Team, wir wollen diese Woche unter das Thema regionale Ernährung stellen im Café Johannis. Und haben so einen Speiseplan uns überlegt, wo wir da ganz viel Wert auf klimafreundliche Ernährung legen und Dinge, die hier in der Region saisonal und angebaut sind oder die wir hier bekommen können. Also unser Einkaufsteam hat sich da auch neu orientiert und ausgerichtet. Wir haben diese Woche, ich habe gestern Brot abgeholt in der Biobäckerei über die Vermittlung von der Frau Holthoff. Wer will, kann sich draußen so ein gerettetes Brot mitnehmen. Auch das zeigt, dass wir gucken, wie können wir mit Lebensmitteln verantwortungsvoller umgehen. Und das Dritte ist, und das ist die Einladung, Donnerstagabend machen wir eine schöne Veranstaltung, eine kulinarische Weltreise, um für das Thema zu sensibilisieren. Es gibt nicht nur sehr leckeres Essen, wir geben uns alle Mühe, mehrgängiges Menü auf die Beine zu stellen, was so eine kleine Weltreise darstellen wird, das Menü. Es wird auch Informationen geben und vielleicht ist eine Anregung dabei, was man selber tun kann. Ja, herzliche Einladung zu dieser Veranstaltung am Donnerstagabend. Der Kostenbeitrag ist 17 Euro und für wen das zu viel ist, der spricht mich bitte gerne an. Dankeschön. Ah, die Uhrzeit, ja, 18 Uhr, wäre schön.
Dann noch von Christian Höhne eine Erinnerung oder Info an das Musikteam, das sich gleich im Anschluss an den Gottesdienst um 11:45 oben im oberen Raum trifft. Nehmen Sie sich eine Tasse Kaffee mit und ja, vielen Dank auch schon mal nochmal für die Begleitung. Ich würde Sie bitten, zur Fürbitte aufzustehen. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Herr Gerhard Leu im Alter von 84 Jahren.
Lieber Gott, wir denken an die Familie von Gerhard Leu. Sei bei ihnen und gebe ihnen Trost und Kraft in diesen schweren Tagen. Wir danken dir, Gott, für diesen Morgen, an dem du uns Kraft und Energie zum Aufstehen geschenkt hast. Mut und Zuversicht, loszugehen, Ausdauer und Hoffnung, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wir danken dir mit Freude, hier zusammen mit allen anderen anzukommen. Bleibe bei uns auf unserem weiteren Lebensweg. Verlass uns nicht auf Höhen und Tiefen. Behüte und bewahre uns einmal, alle Bewegung zur Ruhe kommen, wird in dir. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die auf den Wegen ihres Lebens unterwegs sind. Behüte und bewahre sie. Lass sie gute Begleiter finden, die ihnen helfen und zur Seite stehen. Schenke ihnen Ausdauer und langen Atem, damit sie ihren Weg nicht aus den Augen verlieren. Schenke ihnen Orientierung, damit sie sich nicht verlaufen. Gib ihnen Mut und Hoffnung und die Gewissheit, dass du am Ende aller Wege auf sie wartest. Wir halten dir unsere Abscheu vor dem Mörder von Halle hin. Wir halten dir unsere Trauer um die Ermordeten hin. Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister um Schutz, um Bewahrung, um Frieden. Trockne du den Sumpf des Antisemitismus aus. Vertreibe die Feindschaft gegen dein Volk. Wir bitten dich, Vater, sei bei all den Menschen, die glauben. Hilf ihnen, Anfeindungen zu widerstehen. Lass uns zusammen gegen die stehen, die brutal gegen Gläubige vorgehen. Wir brauchen deine Liebe und Nähe, damit wir unseren Ängsten und Sorgen entgegentreten können. Wir bitten dich, Gott, für die Menschen in anderen Regionen und Erdteilen. Schenke ihnen Frieden und Gerechtigkeit, damit ihre Lebenswege nicht vorzeitig abbrechen durch Kriege und Hunger, durch Gewalt und Not. Gib ihnen sauberes Wasser und gute Nahrung, damit auch ihre Kinder gesund aufwachsen und Eltern ihnen auf ihrem Lebensweg beistehen können. Vater, unsere Gemeinde hat in der letzten Zeit so viel für andere gespendet. Mach, dass das so bleibt, dass wir die anderen nicht aus den Augen verlieren, damit wir mit unseren Spenden immer wieder gute Projekte auf der ganzen Welt finanzieren. Wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit gibst. Gemeinsam beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Nun geht in diese Woche als die Gesegneten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.